Ich habe mein ganzes Leben Therapien gemacht, aber nie über sexualisierte Gewalt gesprochen.
Sondern worum ging es dann bei den...
Über häusliche Gewalt und dass ich ein Trauma habe, aber nie ins Detail.
Weil du es verdrängt hast oder weil es dir unangenehm war?
Ich wollte nicht. Ich wollte, das ist wirklich was, da will man nie wieder hin.
Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bellcast. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, kurz in eigener Sache, ich bin heute sehr, sehr aufgeregt, denn für euch da draußen, wir haben heute ein ganz, ganz intensives Thema. Ein Thema, was die liebe Nina, die stelle ich jetzt noch vor, und mich im Vorfeld auch sehr beschäftigt hat. Bin wirklich nervös, weil ich nichts falsch machen möchte und es so toll finde. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Ohren öffnen für dieses tolle Thema. Und damit stelle ich jetzt meinen ersten Gast schon mal vor, nämlich die Jasmin Scholl. Jasmin ist eine ganz wundervolle junge Frau, deren Geschichte wir jetzt gleich kurz anreißen wollen. Und dann wollen wir ganz viel von dir hören, liebe Jasmin, wie es dir geht, wie es dir damals ging, wie es dir heute geht und wo du deine Kraft hernimmst. Da kommen wir gleich drauf. Ich kann nur sagen, ich bewundere dich sehr und weiß, dass meine liebe Freundin Nina Mogadam das genauso tut. Und ich freue mich so, dass du heute mit dabei bist, liebe Nina.
Dankeschön. Ich freue mich auch dabei zu sein und mir geht es genauso wie dir. Das liegt mir auch schon seit gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, schwer in der Magengegend.
Ja.
Und du hast gerade was gesagt, nämlich du willst nichts falsch machen. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, da sagt man lieber nichts, weil man so eine Angst hat, was falsch zu machen.
Richtig.
Und Jasmin, wenn wir was falsch machen, hab Nachsicht mit uns. Verbesser uns, korrigier uns, dafür sind wir hier.
Unbedingt.
Wir dürfen keine Angst haben, wir sprechen drüber, immer offen in der Kommunikation bleiben und dann lernen wir auch was heute und hoffentlich auch alle, die zuhören.
Auf jeden Fall, also bitte grätsche uns direkt rein. Und vielleicht auch noch kurz vorneweg zur Erklärung. Wir sind befreundet mit der lieben Petra von Lilou, so nennen wir sie immer liebevoll. Lilou ist ein ganz toller Schmuckhersteller und das muss an dieser Stelle gesagt sein. Wir sind zusammengekommen, weil Lilou einen Herzflügelanhänger gemacht hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung It's for Kids, um eben Kindern in Not, betroffenen Kindern eben auch wie Kinder, die das erleben müssen und mussten, was Jasmin erlebt hat, zu helfen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es diesen Anhänger gibt, dass es Lilou gibt, dass es It's for Kids gibt, dass es Jasmin gibt, die darüber spricht. Wir wollen damit einfach auch ein bisschen helfen, richtig, Nina?
Ja, Aufmerksamkeit schaffen für das Thema und Aufmerksamkeit schaffen. Der Herzanhänger ist auch total schön. Wir tragen den auch gerade alle drei.
Wir tragen ihn, genau, alle drei. Ihr kennt mich, ich mache relativ selten Werbung, aber hier aus vollem Herzen, vollster Überzeugung.
Für die gute Sache.
Für die gute Sache. Schaut euch das nachher an. Wir werden euch auch verlinken mit Lilou und schaut euch den Herzanhänger an. Der ist nicht nur wundervoll, sondern ihr könnt wirklich Gutes tun. Aber jetzt kommen wir, liebe Jasmin, zu dir und deiner Geschichte. Jasmin, du bist 27 Jahre heute alt und hast schon einiges erlebt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kämpfe jetzt schon mit den Tränen. Das kann passieren, dass das heute mehrfach so ist. Jasmin, du bist in einer Familie groß geworden, also vielmehr mit einer alleinerziehenden Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Dein Vater war in Bosnien. Du bist mit deiner Mutter in Bielefeld aufgewachsen. Deine Mutter hat sich nicht so um dich gekümmert, wie wir uns alle eine liebevolle Mutter vorstellen. Du hast dich sehr oft alleine gefühlt, vergessen gefühlt. Es gab seelische Gewalt. Und mit 11 Jahren bist du dann das erste Mal an einen Mann geraten, der dich für wenig Geld sexuell missbraucht hat. Und das ist eine so harte Geschichte, die mich so bewegt und die mir wirklich im Herzen wehtut. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern. Und ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, ich finde es so toll, dass du hier sitzt und dass du sagst, wir wollen das Schweigen brechen. Und erzähl uns doch mal bitte, wie deine Kindheit für dich war.
Ich muss erst noch mal einen Schritt zurück. Ich bin total berührt von euren Worten, weil es ist nicht selbstverständlich, dass erstmal Menschen sich mit dem Thema konfrontieren und dann so empathisch und achtsam sind und sagen, hier, du kannst uns jederzeit korrigieren und vor allem, ich meine, was ist Korrektur? Es ist dauernd so, dass Menschen andere korrigieren und vergleichen. Und es ist für mich total okay, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr einfach von eurem Gefühl heraus das macht. Und ihr braucht einfach, ihr müsst einfach nur so sein, wie ihr seid. Also ihr braucht da nicht irgendwie Rücksicht nehmen. Oh Gott. Ja, ihr braucht wirklich keine Rücksicht nehmen, weil Ja, das ist einfach, ja, ich bin betroffen und ja, das war eine sehr, sehr harte und schwere Zeit, zum einen das selber zu akzeptieren, beziehungsweise selber zu sehen, ja, ich werde vergewaltigt. So, das ist immer so der erste Schritt gewesen. Und dann zu sagen, ja, verdammter Mist, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Und da ist ja ganz oft die Bedrohungslage auch der Täter, dass man so viel Angst hat, also richtig Todesängste, wenn man sagt, auf der einen Seite möchte ich mir Hilfe holen und ich möchte gerne da raus, auf der anderen Seite ist man so unter Bedrohung, dass es sehr schwer ist, weil Täter im Grunde versuchen, da einen Keil dazwischen zu machen. So, und das, was man eigentlich schützen möchte, dann kaputt geht. Und die immer darauf achten, dass man auf dem Boden liegen bleibt, dass man keine Kraft findet, eben auch keine Anlaufstellen, keine Menschen, mit denen man sich austauschen kann, weil die immer denken, okay, wenn die Kraft hat, dann könnte sie auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Anzeige zu machen. Also ja, das ist so das, was mir eingefallen ist. Und jetzt zu meiner Kindheit, das war...
Da darf ich ganz kurz da eine Frage stellen, ja, weil du sagtest, dass du selber gemerkt hast, du wurdest vergewaltigt. Wann war der Moment? Kannst du das definieren?
Also ich wusste schon die ganze Zeit von meinem Bauchgefühl her, dass irgendwas nicht stimmt. Das habe ich daran gemerkt, dass ich Herzrasen hatte, dass mir ganz oft komisch war. Ich bin auch irgendwann in Ohnmacht gefallen. Aber vom Kopf her verstanden habe ich das erst sehr spät, also wirklich erst in der Teenagerzeit. Und da wollte ich es dann nicht mehr sehen. Also da war ich auch vom Gefühl her so leer, weil ich total überlagert war von Achterbahngefühlen, dass ich das dann auch wirklich nicht mehr fühlen konnte und quasi nur diese Erinnerung hatte. Also es war wie in Watte gewickelt.
Man sagt ja, dass man da seelisch aus der Situation rausgeht, ne? Dass Körper und Seele nicht im Einklang sind, was sie sein sollten. Und um abzuschalten, um diesen Schmerz nicht zu empfinden, richtig? Ist das so?
Ja, weil als Betroffene, da will man nie wieder hin. Also auch wenn man das 10 Jahre, wenn das jetzt 10 Jahre zurückliegt, das ist was, was einem ganz oft im Kopf bleibt. Und manchmal ist so, die Erinnerung ist da, aber das Gefühl nicht, weil man in dem Moment dissoziiert oder ist einfach auch verdrängt aus guten Gründen, also eben zum Schutz. Manchmal ist so, das Gefühl ist da, aber die Erinnerung nicht. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass man Kaffee kocht, und das Gefühl in einem brodelt, man weiß gar nicht, was los ist und plötzlich fällt man um. Und da einfach den Zusammenhang zu finden, ist natürlich schwer, wenn man ja das einfach nicht weiß. Also das zum Beispiel ist ein Beispiel, das habe ich auch erst in der Therapie verstanden, muss ich sagen. Dass das einfach ein Trigger war, der vom Gefühl her kam.
Ich fand die Frage von Janine ganz spannend und würde vorschlagen, dass wir da nochmal anknüpfen, wie denn deine Kindheit war, was du für Erinnerungen daran hast.
Meine Kindheit war sehr einsam. Also was ich gemacht habe, war, ich musste pünktlich von der Schule kommen. Ich saß die ganze Zeit alleine in meinem Zimmer und war froh, dass ich im Zimmer war und meine Ruhe hatte. Meine Mutter ist eine Person, die selber traumatische Erfahrungen gemacht hat. Mein Opa hat sich suizidiert, da war meine Mutter noch sehr klein. Sie hat das gesehen. Und sie war nie bereit, an ihrer Vergangenheit zu arbeiten. Sie hat auch Gewalt erlebt. Und immer wenn ich in Therapie war, haben die Therapeuten meiner Mutter geraten, auch eine Therapie anzufangen. Und sie sagt, nein, ich möchte mich mit der Vergangenheit nicht konfrontieren und sie ruhen lassen. Und ich denke, Kinder spiegeln Eltern ja oft die eigene Kindheit. Und ich glaube deswegen, dass...
Weißt du das von ihr auch? Hat sie da mit dir drüber gesprochen? Oder hast du das über andere Verwandte überhaupt erfahren, dass sie selber auch so traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatte?
Sie hat das in den Therapien auch erzählt, wenn sie dabei war. Also dadurch habe ich es erfahren. Sie hat mir das nie so ins Gesicht gesagt, aber eben der Therapeutin, wenn ich dabei war. Und im Grunde, Kinder spiegeln ja die Eltern, man erinnert sich an die eigene Kindheit. Und ich denke, da war der Punkt, wo bei ihr irgendwas aufgerissen war, weshalb sie dann mich geschlagen hat, verprügelt hat.
Also es gab auch richtig körperliche Gewalt, ja.
Ja, also ich muss sagen, das habe ich aufarbeiten können. Das konnte ich jetzt so hinter mir lassen. Aber es gibt ein Ding, was mich als Folgeschaden sozusagen mein ganzes Leben begleitet. Und das ist ja zum Beispiel meine Füße. Meine Mutter hat mich immer oft auf den Boden gedrückt und hat Trampolin gespielt. Das heißt, sie ist mit ihren 120 Kilo Körpergewicht auf meine Rippen gesprungen oder auf meinen Fuß. Und da war mein Fuß ganz oft gebrochen, geprellt, verstaucht. Und wir waren auch oft im Krankenhaus. Und natürlich, was sagt man denn als Kind dem Arzt, wenn er fragt, woher kommen die Verletzungen? Ich habe zu der Zeit Judo gemacht. Das heißt, meine Mutter hat dann das Judo vorgezogen. Aber wenn man sich das mal überlegt, ein Kind kann nicht, wenn die Täterin dabei sitzt, dem Arzt sagen, ja, hier, meine Mutter hat das gemacht.
Also, das Kind hat die Mama ja auch wahrscheinlich lieb, oder? Ja. Trotz allem, Kinder lieben ihre Eltern, ne? Egal, was da passiert. Und da hat nie jemand Verdacht geschöpft? Kannst du dich irgendwie erinnern, ob mal ein Arzt irgendwie nachgefragt hat oder versucht hat, vielleicht mit dir alleine zu sprechen?
Nee.
Wie alt warst du da? Bis wohin geht diese Erinnerung zurück?
Also in der Grundschule, erste Klasse auf jeden Fall. Ich muss sagen, die häusliche Gewalt hat geendet 2012, wie ich ins Kinderheim kam.
Da warst du wie alt vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer?
Da war ich 15 Jahre.
So lange, ohne dass irgendjemand reagiert hat?
Also ich muss sagen, das Jugendamt war die ganze Zeit von Anfang an dabei. Wir hatten zwei Familienhelferinnen. Die erste hat meine Mutter rausgeschmissen, weil sie gesagt hat, es läuft so gut, wir verstehen uns wieder prima, es ist alles in Ordnung. Und das Jugendamt hat den Fehler gemacht und mich nicht separat befragt. Meine Mutter hatte dann genug Zeit natürlich, mir zu sagen, jedes Mal, auch wenn das Jugendamt mit Ankündigung kam oder ohne, also wenn es mit Ankündigung kam, hatte meine Mutter genug Zeit, um mir zu sagen, was darf ich sagen und was nicht. Wenn es nicht kam, wenn die Ankündigung nicht kam, gab es natürlich im Nachhinein Ärger. Und das Jugendamt hat den Fehler gemacht und natürlich uns beiden geglaubt. Wir haben das sehr gut geschauspielert. Und dann war die Familienhelferin erstmal weg und die kam wieder, weil ich sehr, sehr starke Depressionen hatte. Und im Grunde bin ich nur ins Kinderheim gegangen, weil ich Suizidgedanken hatte und aufgrund dessen in der Klinik war. Und die Klinik gesagt hat, wenn das Kind jetzt zurück nach Hause geht, ist sie nächste Woche wieder da.
Das heißt, da muss ich kurz nachhaken, das heißt, du bist aus einer Eigenverantwortung, aus einer eigenen Stärke heraus selber in das Kinderheim gegangen, um dich dann zu schützen, weil es kein anderer getan hat?
Es war ja nach diesem Suizid, als du in der Klinik warst, ne? Also, dass man da wusste, dass das Krankenhaus gesagt hat, wenn die dahin zurückgeht, ist sie nächste Woche wieder hier. Oder
ich habe das tatsächlich als Bestrafung gesehen, ins Kinderheim zu kommen, weil ich habe, wie ihr das auch schon gesagt habt, meine Mutter geliebt. Die konnte alles mit mir machen und ich dachte, sie ist meine Mutter und sie hat recht. Alles, was sie macht, hat einen Grund. Und als Kind war das zum Beispiel so, dass ich immer gedacht habe, nee, also meine Mom, die ärgert mich nur, die macht Quatsch, wenn sie sagt, ich bin zu nichts zu gebrauchen oder dreimal hochgeworfen und nicht aufgefangen oder so. Aber wenn man in die Pubertät kommt und man hat so viele Probleme plötzlich mit sich selber, man weiß gar nicht mehr, was los ist, der Körper reagiert. Und da hat das angefangen, dass ich überlegt habe, ob sie nicht doch recht hat mit dem, was sie mir jeden Tag an den Kopf wirft. Und ich habe mich mit dem dann identifiziert. Das heißt, ich bin ab der Pubertät eine lange Zeit durchs Leben gegangen mit dieser Einstellung, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich muss nicht geliebt werden, weil das habe ich eh nicht verdient. Und da kamen eben die Suizidgedanken und dann kam das mit dem Kinderheim.
Jasmin, hattest du keine Freunde? Ich meine, wenn ich so an meine Kindheit denke, ne, oder jetzt auch an meine Kinder, die haben ja auch Freunde, Klassenkameraden, ne, Menschen, mit denen man sich trifft, mit denen man sich auch austauscht. Finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, wo ich auch meinen Kindern sage, auch ihr dürft da Geheimnisse haben. Das ist wichtig, dass sich Kinder auch mit Gleichaltrigen austauschen, ja. War da niemand an deiner Seite, wo du gesagt hast, da habe ich wenigstens so einen kleinen Fels in der Brandung?
Ich hatte eine Freundin, die auch häusliche Gewalt zu Hause erlebt hat. Das heißt, wir haben uns allein deswegen schon super gut verstanden. Wir haben genau gewusst, was der andere gerade fühlt, wie es ihm geht. Und sie war diejenige, die in diese Schiene gekommen ist, die dann, ich weiß nicht, wie das bei ihr genau war, aber sie hatte da plötzlich die neuesten Markenklamotten, Zigaretten, Alkohol.
Wie alt wart ihr da?
11.
Genau, das hast du auch erklärt, vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer. Du bist mit dieser Freundin gemeinsam in die Wohnung eines Mannes gegangen. Du wusstest überhaupt nicht, was da passiert oder was da jetzt abgeht. Und hast dann in einem Nebenzimmer gewartet, während deine Freundin mit dem Mann in einem Zimmer war, richtig? Ohne zu wissen, was da passiert. Also aus so einer kindlichen Naivität heraus, wie das jeder machen würde wahrscheinlich.
Ja, wir saßen im Unterricht und in der Pause haben wir darüber gesprochen, was gestern Abend wieder passiert ist, sprich, dass meine Mutter mich wieder verprügelt hat. Und da sagt sie, ja, komm doch mit, ich treffe mich jetzt gleich in der Pause mit einem Typen und komm doch einfach mit. Das ist so, als würdest du Also das ist so, als würdest du reiten, so, das tut auch gar nicht weh. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie will, weil natürlich war ich schon auf einem Ponyhof, ich habe auf einem Pferd gesessen und ich habe das sofort damit identifiziert, dass wir irgendwas machen mit einem Pony oder keine Ahnung was. Ich war mir jetzt auch nicht so sicher, aber ich habe das eben, das war so der erste Gedanke. Und ja, wir sind ins Auto eingestiegen und natürlich, das Ding ist halt,
also er hat euch abgeholt.
Ja, und wir sind zu ihm in die Wohnung und ich habe im Flur gewartet, bis sie rauskam. Und dann hatte sie ja ein paar Geldscheine in der Hand. Und auf dem Schulweg, also zwischen Schulweg und zwischen Schule und Bushaltestelle, gibt es einen Automaten. Und da war Alkohol drin, da musste man noch nicht mal den Perso zeigen. Und dann sind wir in den Automaten und haben uns da Alkohol gekauft. Und ich muss sagen, warum ich das gemacht habe, ist einfach aus der Not heraus. Weil wenn man die ganze Zeit, über viele Jahre, die ganze Zeit das erlebt, hat man irgendwann, also man will nicht mehr leben, man will das alles nicht mehr und deswegen wird einem auch alles egal und ich habe das gemacht aus der Not heraus, weil ich dachte, hey, meine Freundin hat die neuesten Markenklamotten, sie hat Zigaretten, Alkohol, alles, was mich in dem Alter leider auch schon gereizt hat. Und ich dachte wirklich, okay, mit dem Geld kann ich in den Supermarktladen gehen und ich kann mir Essen kaufen. Und meine Mutter hat nämlich als Bestrafung immer die Küchentür abgeschlossen und mit ihrem Namen beschriftet. Und eines der Bestrafungsmethoden war einfach, dass ich da saß und keinen Hunger hatte oder auch in der Schule mir der Magen geknurrt hat und dann Klassenkameraden mir was gegeben haben. Also das war so, weil ich saß da mit Bauchschmerzen, also es war schon nicht mehr lustig und ich war wirklich sehr dünn. Und deswegen war das so der Grund, weshalb ich das eigentlich gemacht habe. Also noch nicht mal heraus aus dem Gefühl, ja, ich bin neugierig, ich will mal was ausprobieren und alles ja, ist egal.
Aus der Not heraus, ne?
Ja, aus der Not heraus.
Und ist das deiner Mama, entschuldige, gar nicht aufgefallen, dass du auf einmal auch Klamotten hattest? Und also gab es nicht so Momente, wo ihr das hätte vielleicht auffallen können? Oder glaubst du, sie wollte vielleicht doch gar nicht hinsehen?
Meine Mutter ist ein Mensch, die sehr depressiv und gleichzeitig aggressiv ist. Also sie ist sehr ja, depressiv, kann aber von 0 auf 100 in einer Sekunde gehen. Und sie war immer, also sie ist immer so ein Mensch, sie liegt entweder im Schlafzimmer im Bett den ganzen Tag oder sitzt im Wohnzimmer im Sessel und telefoniert. Oder, also sie hat mich nie gesehen. Und ich konnte mit einer 1 nach Hause kommen, ich konnte eine 6 haben, sie hat immer gleich reagiert.
Oh. Ja, ich glaube, die war auch einfach in ihrem Film, ne, in ihrer Welt so gefangen, dass sie gar nichts wahrnehmen konnte. Sag mal, und nach diesem ersten Mal, wo du mit der Freundin mitgegangen bist, hast du sie dann gefragt, hör mal, was hast du mit ihm gemacht in dem Nebenzimmer?
Ja, ich habe sie gefragt, direkt wo wir raus sind, woher sie jetzt das Geld hat, was sie gemacht haben. Aber sie hat mir keine Antwort gegeben. Wir sind dann hoch zur Schule, weil die Wohnung war nicht so weit weg. Wir sind hoch zur Schule und saßen dann wieder im Unterricht.
Und wie ging das danach weiter?
Da fehlt mir leider die Erinnerung. Also das ist so ein Punkt, das ist so das Erste, was ich mir merken konnte, wenn es um ganz, ganz früher geht. Also ich kann auch beschreiben jetzt, wie die Männer ungefähr noch aussehen, aber ich weiß die Namen nicht mehr oder wo wir genau hingefahren sind. Ich weiß, es waren oft immer dunkle Autos. Genau, und irgendwann, also das, meine Freundin hat das immer mit ihrem Handy per SMS gemacht. Der Kontakt war vorher ja schon da. Bei mir war es so, ich saß ja die ganze Zeit daheim. Ich konnte nach der Schule mich nicht mit Freunden treffen. Ich durfte das Haus nicht austragen, in Klammern. Und meine, also ein Familienmitglied hat mir einen Laptop geschenkt. Und dann habe ich mich natürlich Facebook, WKW und so weiter angemeldet, um mit meinen Freunden mich austauschen zu können.
Sag mal ganz kurz, WKW, da bin ich jetzt auch überfragt. Ich weiß nicht, WKW. Was das ist.
Wer kennt wen?
Ah, okay. Oh. Auch sowas wie Facebook, ja, genau. Also so soziale Medien, so eine Plattform, wo man sich austauschen genau. kann und sich ein Profil anlegt. Okay.
SchülerVZ, da gab es ja ganz viele Apps früher schon. Okay. Und da habe ich mich angemeldet, um eben mich mit Klassenkameraden oder Freunden austauschen zu können, um in Kontakt zu bleiben. Und da fing das an, dass mir auch plötzlich dann Männer geschrieben haben, so, hey, cooles Hobby, habe ich auch. Also Gedichte schreiben, lesen, Musik hören. Die hatten dann plötzlich denselben Musikgeschmack wie ich und ich dachte, wow. Und im Grunde habe ich diesen Männern vertraut, weil sie natürlich dann auch irgendwann gefragt haben, hey, wie geht's dir so, was machst du? Es wurde ein regelmäßiger Austausch.
Und ich habe Aufmerksamkeit bekommen, ne?
Ja, und ich habe mich vor allem anvertraut, weil er wirklich, ich sag mal wirklich, wissen wollte, wie es mir geht. Und wenn ich dann gesagt habe, boah, zu Hause ist Streit gewesen und dann, oh nein, das tut mir leid und das hast du nicht verdient. Also die haben mich aufgebaut und deswegen habe ich denen ganz viele Infos gegeben und es war für mich auch keine komische Frage, wenn die gesagt haben, ja, es ist ja schon spät, hast du schon einen Schlafanzug an? Weil ich dachte, vielleicht will der sich ja, ich meine, es ist ja dunkel, ne, so wie, keine Ahnung, Papa-Ersatz, vielleicht will der einfach schon fragen. Also ich habe mir dabei nichts gedacht.
Du warst ja eigentlich da wieder komplett ausgeliefert, ne? Eigentlich auf der Suche nach Liebe und nach Zuneigung, war wieder ein Mensch, der das ausgenutzt hat, ne? Und du warst natürlich, ja, wie ich es gerade sagte, ausgeliefert. Das ist ja auch die große Gefahr, die da im Netz lauert, ja. Dass es leider viele Menschen gibt, die sich ihrer Aufgabe und auch des Menschseins nicht bewusst sind und ja, dann Kindern eben sowas antun. Und es sind, es ist für mich, also ich bin da wirklich auch ein bisschen sprachlos, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann. Und du, wir haben eben im Vorfeld auch eine ganz interessante Sache besprochen. Man hat ja im ersten Moment den Gedanken, warum hat sie das gemacht? Warum ist Jasmin da dann auch hingefahren? Ne? Und das ist aber die völlig falsche Frage. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, warum bist du da hingefahren?
Ja.
Sondern warum hat ein Mann dir das angetan?
Ja.
Richtig?
Ja, warum schreibt ein erwachsener Mann ein Kind an mit der Absicht, es zu missbrauchen? Ich meine, das ist diesen Menschen im Vorfeld schon klar, warum die dann ein Kind anschreiben. Und warum trifft sich ein erwachsener Mann überhaupt mit einem Kind? Es soll nicht, also natürlich kann ich auch die Frage verstehen, wo waren die Eltern zum Beispiel oder warum hat ein elfjähriges Mädchen das gemacht? Aber wir müssen das umdrehen. Wir dürfen die Schuld nicht dem Kind geben, weil es vielleicht, ich sag mal, naiv war. Sondern wir müssen uns hinterfragen, warum passiert das so? Warum drehen wir das rum? Ja. Wie können wir unser Kind schützen? Und wir müssen uns auch bewusst machen, dass es auch in unserem Umfeld sein kann, wenn wir auf dem Weg in die Apotheke sind zum Beispiel, dass wir da Betroffene begegnen, dass wir Tätern begegnen. Es hieß eine ganz lange Zeit, dass Darknet, ich sag mal, die Hauptquelle ist, auch für Kinderpornografie, aber so ist das nicht. Das ist WhatsApp, Instagram, Facebook, das sind die, weil ich meine, wenn man mal auch in den WhatsApp-Status guckt, wie viele Kinderbilder, wie viele Profilbilder sind da, da kann man Screenshots machen. Es gibt inzwischen Apps, wo man heimlich die Stories und Profilbilder runterladen kann. Das sollte man sich fragen, aber nicht, warum sich ein elfjähriges Kind mit einem Mann trifft. Das sollte nicht die erste Frage sein.
Bin ich absolut bei dir. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, ne? Nina, wir haben beide selber auch Kinder. Also ich versuche schon, ich weiß, dass du es auch tust, wir versuchen sehr darauf zu achten, ne? Auf welchen Seiten sind die, was machen die, wo sind die. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, man kann die nicht zu 100% schützen. Ne? Also natürlich sind die auch mal alleine mit den technischen Möglichkeiten unterwegs und ich sitze nicht die ganze Zeit neben denen. Das würden ja auch die Kinder nicht zulassen. Darum ist ja das Wichtigste, und dafür bist du ja auch da, zu sagen, wir müssen das Schweigen brechen und Aufmerksamkeit schaffen und nochmal Bewusstsein auch wecken, ne? Für die Gefahren, die da lauern. Und gibt es so einen Moment oder ein Punkt oder ein Wort, ein Satz, irgendwas, wo du sagst, Leute, da müsst ihr sofort reagieren und ja, ganz aufmerksam sein. Gibt es da irgendwas? Ist wahrscheinlich sehr schwierig, ne?
Es ist komplex. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Eine Freundin fragt ihre Freundin, hey, wie geht's dir? Was machst du? Wie war die Schule? Wo war nochmal deine Schule? Ich bin ja auf der anderen Schule. Kannst du mir nochmal sagen, wo wohnst du? Das sind alles Fragen, die eine Freundin vielleicht einer neuen Freundin stellt. Eben, aber freundschaftlich. Ein Täter stellt dieselben Fragen, aber gezielt mit der Absicht, dieses Kind zu missbrauchen, dieses Kind zu treffen, Infos über das Kind zu kriegen. Und deswegen finde ich es schwer. Aber was ich sagen kann, was wirklich wichtig ist, ist, dass man dem Kind immer glaubt, dass man, weil für Kinder beziehungsweise vor allem Jugendliche ist es so, das Internet ist eine gute Informationsquelle für Fragen, die man sich nicht traut, Freunde oder Eltern zu fragen. es hat natürlich viele positive Seiten, aber natürlich eben auch Schattenseiten. Und ich glaube, die Aufgabe von uns Erwachsenen kann sein, dass wir versuchen, diese Linie zu halten, dass wir das Internet nicht nur schlecht reden, sondern sagen, hier zum Beispiel für die Schule oder so, du kannst dich hier informieren. Achte da auf die Quellen zum Beispiel, schau nicht nur eine Seite nach, sondern vielleicht mehrere.
Ich finde das so toll, entschuldige, dass ich unterbreche, aber du bist 27 Jahre alt, ich finde das sehr, sehr jung. Du hast diese Geschichte auf deinem Rücken und du sitzt hier und sagst, wir Erwachsene müssen die Kinder schützen und du bist ja auch Opfer, aber sagst, so will ich nicht gesehen werden, sondern ich möchte jetzt helfen, nach vorne gehen und
da können wir da noch einen kurzen Schritt, weil mich das total interessiert. Wie bist du? Was war deine Hilfe? Wie bist du da rausgekommen? Und nach was für einer Zeit?
Ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, also da muss ich auch noch mal kurz zurückgehen. Ich habe mein ganzes Leben Therapien gemacht, aber nie über sexualisierte Gewalt gesprochen.
Sondern worum ging es dann bei denen? Also
über häusliche Gewalt und dass ich ein Trauma habe, aber nie ins Detail. Also ich habe so gut wie kaum was da erzählt.
Weil du es verdrängt hast oder weil es dir unangenehm war?
Ich wollte nicht. Ich wollte, das ist wirklich was, da will man nie wieder hin.
Wann kam dann der Moment, dass du gesagt hast, ich muss das aber machen für mich und für andere?
Das hat Jahre gedauert. Also erstmal war es so, dass die Therapie mir selber nie geholfen hat, weil ich nicht bereit da war, mitzuarbeiten. Also im Grunde hat die Therapie, ich bin da hingegangen, total fix und fertig.
Wie alt warst du denn, als du mit der Therapie angefangen hast?
In der Grundschule schon.
Okay.
Also das ging nonstop eigentlich durch. Mhm. Die Therapie war wie so ein Akku. Ich konnte mich aufladen, ich bin nach Hause gegangen und die Welt ging wieder unter. Also das war einfach ein Ort, um mich aufrecht am Leben zu halten, muss ich so sagen. Und 2019 ist was wirklich Schreckliches passiert. Früher war es so, ich wollte nicht auf dieser Welt sein. Ich wollte wirklich sterben und ich dachte, hier unten, die Erde ist die Hölle und der Himmel ist vielleicht Frieden. Ich wollte nur weg von diesen Männern und von den Menschen und alles und meine Ruhe haben. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden. Aber in dem Moment, wo jemand, also einer der Täter, wirklich versucht hat, mein Leben zu beenden und ich das gefühlt habe, dass gerade jemand anderes darüber bestimmt, ob ich leben darf oder nicht, kam bei mir im Kopf der Gedanke, ich will leben, ich will leben, ich will zurück, ich möchte meine Lebensfreude haben. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze, ich sage jetzt mal Scheiße. Und ich möchte das nicht mehr. Ich will raus aus dieser Hölle. Und das, ich hatte in dem Moment so einen Überlebensdrang, Überlebenswunsch. Ich habe so darum gekämpft.
Wie alt warst du
da? Entschuldige
nochmal.
2019.
Ja, das ist 2019.
Ist ja noch gar nicht lange her, ne?
Mm-mm. Aber das war so der Schalter in meinem Kopf. Und
gab es denn dafür einen Auslöser?
Ja, das war auch ein Überfall, aber das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also das war schlimm. Also da war ich in meiner Wohnung und die Tür ging auf. Also das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Und ja, da war das, wo das so kam. Und ich war in dem Moment plötzlich bereit, meine Freunde hinter mir zu lassen. Nicht, weil die was getan haben, aber aus Schutzgründen. Ich war bereit, meine neue Wohnung, in die ich gezogen bin und die Täter auch schon kannten, weil sie mich gestalkt haben. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Ich habe meine Hündin genommen, ich habe eine Tasche genommen und ich bin aus diesem Bundesland raus in einen Opferschutzverein. Und das war in dem Moment wirklich das Wichtigste gewesen.
Wow.
Also hätte ich das nicht gemacht, wüsste ich ehrlicherweise nicht, was passiert wäre. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber das war das Entscheidende, weshalb ich mich dann
Also es kam gar nicht Hilfe von außen. Du hast dich niemandem anvertraut, sondern wirklich im schlimmsten Moment ist eine Kraft in dir gekommen, ein Überlebensinstinkt, dass du gesagt hast,
Also was sexualisierte Gewalt angeht, nein, das wusste die Therapeutin, wie gesagt, nur grob. Alle anderen um mich rum, die Schule, Kindergarten, die wussten alle, okay, häusliche Gewalt. Aber wie akut die Bedrohungslage war, das wusste nur ich. Und ich wollte es nicht sehen. Ich wollte das nicht wissen und nee.
Darf ich dich fragen, wenn du sagst, die wussten das alle, ne? Aber nur häusliche Gewalt. Wie sind die Leute mit dir umgegangen? Also wie sind sie auf dich zugegangen? Sind sie überhaupt auf dich zugegangen? Haben sie dich an die Hand genommen? Sie versucht dir zu helfen, dir irgendwo Schutz und Halt zu geben? Oder ist dann auch eine große Verunsicherung, vielleicht auch eine Angst vom Gegenüber?
Da gibt es zwei Seiten. Die eine ist, guck mal, wie sieht die denn aus? Voll das Skelett, die hat schon voll wieder die Augenringe, ist betrunken, kommt zu spät zum Unterricht, schwänzt, die ist ja total kaputt, also stürzen wir uns auf sie drauf, macht im Sportunterricht nicht mit, will sich nicht vor uns umziehen, also diese Version gibt's. Und kann nichts, ist zu nichts zu gebrauchen, kriegt den Unterricht nicht auf die Reihe, hat nur schlechte Noten, diese Seite. Die andere Seite ist, dass die Schulsozialarbeit davon wusste und auch das Jugendamt gerufen hat. Also die saßen einmal ganz heimlich bei uns in der Schule. Meine Mutter wusste nichts davon, erstmal. Das hat mir geholfen. Also die Schulsozialarbeit war ein wichtiger Anker. Nur da war es wieder so, das Jugendamt kam, wir haben darüber gesprochen. Ich habe alles in ein Tagebuch geschrieben, alle Übergriffe, auch die von sexualisierten Übergriffen, habe das der zuständigen Mitarbeiterin gegeben, die ich auch schon ein paar Jahre kannte und dachte, okay, mir wurde immer gesagt, ich darf nicht darüber sprechen, aber es hat niemand gesagt, dass ich nicht darüber schreiben oder malen darf. Und diese Lücke habe ich genutzt und ich habe ihr das Buch gegeben und gesagt, hier, ich habe alles aufgeschrieben, schauen Sie mal rein. Sie hat die erste Seite aufgemacht. Da war natürlich erstmal nur ein Bild und wenig Text, hat es zugemacht und mir wiedergegeben. Und das war wirklich ärgerlich, weil ich dachte, bitte, warum gucken Sie da nicht rein? Ich habe es Ihnen doch in die Hand gedrückt. Was soll ich noch machen? Also da war ich wirklich enttäuscht.
Ganz kurz nochmal, wieso durftest du nicht darüber sprechen? Das habe ich gerade nicht ganz...
Weil ich über ich hatte voll die Redeverbote, dass man spricht nicht weder über häusliche Gewalt noch über sexualisierte Gewalt.
Das hat dir wer gesagt?
Meine Mutter, Täter, weil die könnten ja ins Gefängnis kommen.
Oh. Ja.
Die wollen nicht, dass man sich aufbauen lässt von Menschen. Und die versuchen, einen Keil dazwischen zu machen. Deswegen ist es auch so schwer.
Hast du heute noch Kontakt zu deiner Mutter?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt einen Menschen in meinem Leben, die zur Familie gehört und die der Grund dafür ist, dass ich mich tatsächlich damals nicht suizidiert habe. Und ich habe mit ihr einen sehr, sehr guten Kontakt. Und sie hat natürlich trotzdem Kontakt, weil sie hat ein anderes Leben, eine andere Geschichte. Mit ihr habe ich Kontakt und sie hat natürlich zu anderen Familienmitgliedern Kontakt. Deshalb bekomme ich natürlich mit, was machen andere aus der Familie. Aber es ist nicht so, dass ich
direkten Kontakt mit deiner Mutter hast.
Ja.
Ist dein Papa jemals irgendwie mal wieder auf die Bildfläche gekommen? Weil ich habe nur gelesen, er war in Bosnien, er war gar nicht da. Gab es oder gibt es da Kontakt, dass er da vielleicht auch mal seine helfende und vor allen Dingen schützende Hand über seine Tochter gehalten hat? Das ist ja die Frage, die man sich stellt. Wo, entschuldigt bitte, aber verdammt nochmal, war der?
Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Mein richtiger Papa musste, weil in Bosnien war zu der Zeit Krieg und er hat Häuser gebaut und deswegen haben sie ihn gefragt, ob er helfen kann, die Stadt wieder aufzubauen. In dem Moment wusste meine Mutter aber schon, dass ich im Bauch war. Und er ist nach Bosnien gegangen, war eine Scheißentscheidung an dieser Stelle mal, aber er ist weggegangen und meine Mutter, was ich nicht wusste...
Aber er wusste es ja nicht, ne?
Doch, er wusste, dass es mich gab, aber er hat sich trotzdem dafür entschieden, wegzugehen. Und das werde ich ihm nie verzeihen, aber mit 18 Jahren hat die komplette Familie Kontakt zu mir aufgenommen. Was ich nämlich nicht wusste, ist, dass die alle im selben Ort wohnten und meine Mutter es ihnen immer verboten hat, mit mir zu sprechen, mich darauf hinzuweisen. Und ich dachte immer, die existieren nicht. Ich bin hier alleine mit meiner Mutter.
Entschuldige, ganz kurz zum Verständnis, vielleicht habe ich das nicht ganz verstanden. Also die Familie von deinem Vater, die haben in dem gleichen Ort gewohnt, wo du mit deiner Mutter auch gewohnt hast.
Heute noch.
Heute noch. Und du wusstest nicht, wer diese Menschen sind, dass die in direkter Nähe praktisch wohnen, dass du Kontakt... Und denen wurde verboten, Kontakt zu dir aufzunehmen. Puh.
Ja, Und mein Papa, der ist so lebensfroh, der ist so lustig, der ist so fleißig, der ist wirklich über, also weit über 60 und er baut immer noch Häuser. Der ist so, also ich kann jetzt kein Bosnisch und in Englisch sind wir beide nicht so gut und Deutsch kann er nicht, aber wir kommunizieren trotzdem dann über, ja, Messenger, also so, dass wir uns sehen. Mhm. Und ja, ich liebe mit ihm, ich liebe es einfach mit ihm zu telefonieren und es baut mich auch immer auf. Und wir haben auch viel über damals gesprochen und heute bereut er das selber. Also der ist wirklich, das ist wirklich ein, also ich wünschte, ich hätte irgendwie seinen Namen und ich wäre in dieser Familie aufgewachsen. Die sind alle so Herzensmenschen. Man kommt rein, die haben direkt ein Fünf-Gänge-Menü, dabei wollte man nur kurz Hallo sagen. Also die sind so, so tolle Menschen und das ist eine ganz andere Welt als das, was ich kennengelernt habe.
Aber schön, dass du die, wenn auch spät, gefunden hast und die dir auch einfach eine Form von Liebe und Halt geben kann.
Ganz toll, ja.
Das ist wichtig.
Fühlst du dich heute noch einsam oder sagst du, nein, ich bin auf einem guten Weg? Ich habe jetzt auch Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel dein Papa und die Familie von Papa, von denen ich weiß, die sind da und die mir Halt geben. Fühlst du dich sicher?
Ich fühle mich sicher. Das mit dem Einsam ist eine gute Frage, weil welches Einsam? Also ich dachte immer früher, ich muss meine Gefühle auftanken über andere, dass ich sie zum Beispiel umarme, mit ihnen spreche. Also ich dachte immer, dass nur andere mir diese guten Gefühle geben können, aber ich selber nicht. Und ich selber habe auch wirklich sehr schlecht lange Zeit über mich gedacht. Und inzwischen ist es so, dank der Therapie, dass ich mir diese Gefühle selber geben kann und dass ich mich dadurch eben nicht mehr alleine fühle. Aber es kommt, wenn jetzt Drucksituationen kommen, kann es trotzdem passieren, dass ich in mein altes Muster falle und dass das eben kommt wie, oh Mist, ich kriege auch wirklich gar nichts auf die Reihe. Also da kommt das wieder, das, was ich von klein auf gelernt habe.
Also glaub mir, ja. Ich das an der Stelle schon mal sagen darf, ich bin voller Bewunderung für dich und für deine Stärke und für deinen Willen und dein Aufstehen. Und du bist so viel wert und also du berührst mich sehr und ich bin wirklich, kannst du nochmal sagen, voller Bewunderung für dich und
total.
Ich glaube, viele Menschen sollten sich von dir eine Scheibe abschneiden und du bist es sowas von wert, geliebt zu werden, gesehen zu werden, auch gehört zu werden.
Dankeschön.
Das möchte ich dir ganz eindringlich an der Stelle mitgeben.
Jasmin, bist du noch in Therapie? Brauchst du noch Hilfe, dass du sagst, hin und wieder, vielleicht nicht mehr so ganz häufig, wie das früher war, aber brauchst du noch therapeutische Hilfe?
Ich brauche keine therapeutische Hilfe mehr, aber ich habe sie mir trotzdem genommen, weil ich denke, es gibt bestimmt immer wieder mal Baustellen, wie jetzt zum Beispiel die Fuß-OP nächste Woche, an denen ich arbeiten möchte. Mhm.
Super, dass man da weiter total dran bleibt, ja. Ne? Ja. Dass du sagst, da hole ich mir Hilfe und ich halte jetzt nicht mehr den Mund. Darf ich, weil ich das so krass finde, nach all dem, was du erlebt hast und jetzt hast du dir selber geholfen daraus und bist in Therapie gegangen, um dir dieses Leben heute aufzubauen. Und dann haben wir gelesen, dass du aber heute mit das Schweigen brechen im Grunde mit Tätern schreibst. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, woher? Wie kann eine so junge Frau wie du nach der Geschichte die Kraft haben, das zu machen, mit diesen Tätern zu schreiben?
Ich habe einfach die Schnauze voll und ich möchte, dass die Gesellschaft das, was mir vor zig Jahren mit 11 Jahren passiert ist, dass die Gesellschaft nicht sagt, oh, das überrascht mich jetzt, zum Beispiel auch Fall Eileen oder oh, die...
Sag mal bitte ganz kurz für alle Fall Eileen, welcher Fall
auch
das genau ist.
Auch Cybergrooming. Nur hat sie es eben nicht überlebt. Und
da auch nochmal die Frage, Cybergrooming, muss ich auch, ist ein relativ neues Wort, also für mich zumindest. Ich habe das erst vor einem halben Jahr, glaube ich, das erste Mal auf einer, ich glaube, bei Instagram gelesen. Magst du auch nochmal sagen, was Cybergrooming bedeutet?
Cybergrooming ist, wenn, es sind meist Männer, aber im Grunde trotzdem ältere Menschen, das Ziel haben, jüngere Menschen zu missbrauchen.
Also Erwachsene wollen Kinder missbrauchen, nutzen dafür das Internet, um deren Vertrauen zu gewinnen und sich mit ihnen zu treffen. Das nennt man Cybergrooming heute.
Es machen auch Frauen, so ist es nicht, aber in den meisten Fällen sind es Männer. Und ich möchte, dass die Gesellschaft genau hinsieht. Ich möchte, dass sie nicht sagen, oh, das überrascht mich jetzt. Ich möchte Kinder schützen auf dieser Welt. Und ich möchte, dass das sichtbar wird, was mir damals passiert ist, dass das auch immer noch passiert und dass es inzwischen eine Entwicklung gibt, die sich verändert hat. Und ich möchte aufstehen und anderen Betroffenen diese Stimme geben. Ich möchte ihnen diesen Rahmen geben, ihre Geschichte zu erzählen und öffentlich zu machen und auch zu zeigen, wenn man Betroffene ist, weil viele sagen auch, man ist Opfer, aber ich denke, dass Betroffene es einfach sagt und Täter sollten in Therapie gehen und wir Betroffene müssen das ausbaden, was Täter falsch gemacht haben im Grunde, was für Fehler die gemacht haben. Und deswegen ist das für mich so wichtig und ich mache ja diese Experimente, indem ich mich als 12- oder 13-Jährige ausgebe und die werden der Polizei gemeldet.
Wir wissen auch alle, dass es durch Corona ja auch nochmal schlimmer geworden ist und dass die sexualisierte und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen nochmal extrem zugenommen hat. Dann finde ich das auch so bewundernswert, was du da machst. Und es ist wirklich wichtig, dass wir alle hinsehen und schauen. Ja, und wir können von dir nur lernen.
Das wow, ist, Jasmin, das ist irre. Also für mich unvorstellbar. Ich glaube,
unfassbar, was du da machst.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Janine, aber ich kann es mir nicht mal, und es ist mir nicht widerfahren. Nein. Allein die Vorstellung, ich würde im Internet mit so jemandem, also nur die Vorstellung, hier sitzend, werde ich total sauer und aggressiv und weiß gar nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Und frag mich einfach, also wirklich bewundernswert, dass du diese Kraft hast, aber hast du auch manchmal, während du mit Tätern schreibst, kommt da noch mal irgendwas Altes hoch bei dir?
Nein, aber ich merke, dass mich das auch sehr sauer macht und ich raste jedes Mal aus, weil ich denke, bei Apps oder Plattformen ist es so, man kann sich verifizieren, muss es aber nicht. Aber ich bin dafür, dass man, egal wo man sich anmeldet, den Personalausweis zeigen muss, regelmäßig, dass immer die aktuellste Adresse da draufsteht, dass das einfach klar ist und dass die Polizei es einfach auch leichter hat, da zu ermitteln und dass man den kriegt, weil ich weiß, wie das bei mir gelaufen ist und das kann einfach nicht sein, vor allem, weil das auch immer sichtbarer wird, immer mehr wird und ich muss wirklich sagen, wie ich wusste, dass es Darknet gibt, waren die schon dort. Wie ich wusste, dass es Spiele gibt mit Chatfunktion, haben die schon drauf gewartet irgendwie.
Und das ist ja die Gefahr, ne? Dagegen kämpfen wir ja auch an, dass wir einfach sagen, es kann nicht sein, dass Menschen unerkannt im Netz da agieren. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, die du da leistest. Ja. Und da müssen wir alle echt aufstehen und viel mehr mit anfassen und
eben hinschauen. Wenn ich das richtig verstehe, ist kein einziger Täter bei dir gefasst worden, oder?
Ich habe 2016 zwei Täter angezeigt, vor denen ich, sage ich mal, die wenigste Angst hatte. Über ein halbes Jahr der Prozess. Und dann hieß es, sorry, wird auf dem Privatklageweg verwiesen und fallen gelassen, weil es zu wenige Beweise waren. Zu wenige Beweise bedeutet, ich habe eine Zeugin gehabt, ich habe Fotos gemacht von den Verletzungen. Da hat die Polizei gesagt, es ist unklar, weil man nicht erkennen kann, dass es mein Körper ist. Ich habe vergessen, mein Gesicht auf dieses Foto zu setzen.
Also da muss ich sagen, da werde ich richtig sauer, weil ich wirklich sagen muss, und ich mag sein, dass sich das für viele jetzt sehr banal anhört, aber das ist etwas, das triggert mich total, weil wenn wir hier in Deutschland Steuern hinterziehen, ja, dann kommen wir alle in den Knast. Und wenn wir Menschen wehtun und auch Kindern, Schutzbefohlenen, sowas antun, dann reicht kein Beweis aus. Es ist ein so schwieriger Weg und ich finde...
Ja, und auch das falsche Signal, weil völlig falsche anderen, die das mitbekommen, sagen, ja, okay, klar, auch eine Jasmin Scholl, selbst wenn ich den Mut habe und endlich drüber sprechen kann, die Kraft finde, mich an die richtigen Institutionen wie die Polizei zu wenden und mir wird da nicht geglaubt, das heißt, es sind zu wenig Beweise, dann halte ich lieber die Klappe, weil du bist ja auch ein Risiko eingegangen. Das wäre auch eben meine nächste Frage, weil wie groß ist die Angst, dass vielleicht nochmal Täter aus der Vergangenheit dich finden? Also hast du so eine Grundangst auch in dir?
Ich habe Respekt davor, würde ich sagen. Und das Ding ist, das sagst du genau richtig, eine Anzeige zu machen ist aus meiner Erfahrung nicht immer der richtige Weg, weil als Beispiel, als das mit mir lief, mit dem Prozess, hat der Täter versucht, seinen Arbeitskollegen, der auch für mich und gegen ihn ausgesagt hat, an den Kragen zu packen. Und es war ihm egal, wie viele Leute drumherum standen. Und bis die Polizei kam, das konnte man auf die Uhr gucken und beten, dass die jetzt schnell machen. Und man darf die Gefahr nicht unterschätzen, weil man geht zur Polizei, man erzählt, man öffnet sich nochmal komplett, man geht nochmal durch diese Hölle durch. Und man weiß am Ende gar nicht mehr nach stundenlangen Befragungen sowas wie, also als Beispiel, wie geht's Ihnen gut? Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ja. Woran erkenne ich denn, dass es Ihnen gut gegangen ist? Ja, daran. Okay, woran denn noch? Und das sind so als Beispiel jetzt.
Zermürbt, ne?
Ja.
Das macht dann richtig kaputt dann auch und fertig und müde. Ja.
Und man geht da nach Hause, man ist fertig mit der Welt und man weiß, nach ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung,
passiert eh nichts.
Kommt ein Schreiben an den Täter, hier, Sie wurden angezeigt, bitte kommen Sie, Sie müssen zum Verhör. Und der wird dem, der weiß genau, was er gemacht hat. Und die werden stinkesauer, weil sowas provoziert den Hardcore.
Ja, klar,
also natürlich. Was macht er in den meisten Fällen? Wo ist das Opfer? Wo ist die gerade? Und drauf. Und das wird unterschätzt. Und ich finde auch, die Polizei erwähnt sowas nicht. Und der Super-GAU war, ich hatte Chatverläufe, wo wirklich, also detaillierter hätte man einen Chatverlauf nicht machen können. Und die Polizei hat gesagt, es tut mir leid, wir können diese Screenshots nicht verwenden, da war Uhrzeit, Datum drauf, die Nummer vom Täter, das Profilbild ist, die Nummer war aktuell.
Und trotzdem ist der nicht gefasst worden?
Die Polizei hat gesagt,
es tut mir leid. Das macht mich richtig sauer, es tut mir leid.
Aber die Polizei hat gesagt, es tut mir leid, wir können das nicht verwenden, weil das war nicht das Original-Handy.
Ja, allein das, mein
Gott. Und sie hätten die Nachricht ja auch selbst schreiben können. Und ja, da war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, tschüss.
Also das ist
aber auch wichtig, dass man drüber spricht. Also total. Auch wenn das uns wütend macht. Aber das heißt ja auch, da gibt es in der Justiz und bei der Polizei einfach viele Mängel und Lücken, die geschlossen werden müssen.
Ja,
also ich finde ganz wichtig und dafür müssen wir weil wir jetzt auch drüber gesprochen haben, was ist unsere Aufgabe als Gesellschaft? Das eine, was ihr auch eben gesagt habt, man muss sich identifizieren, man muss nachweisen, dass man diese Person ist, wenn man auf so einem, egal was das für ein Netzwerk ist, im Internet sich unterwegs ist, muss man sagen, diese Person bin ich, hier ist mein Personalausweis. Und dann muss halt auch die Polizei ganz anders mit Betroffenen umgehen.
Ja.
Und es muss einfach ein viel größerer Schutz da sein, weil sonst machen Menschen den Mund nicht auf, die betroffen
Absolut. Sind. Also wir brauchen mehr Menschen wie dich, die aufstehen, Jasmin. Also dafür nochmal die volle Bewunderung.
Du bist wirklich ein Vorbild und wirklich eine Stimme für...
Großes Vorbild, große Stimme.
Danke.
Und wir brauchen mehr Opferschutz. Es ist, wir müssen wirklich alle hinsehen und dafür Sorge tragen, dass ihr geschützt werdet. Gibt es...
Du möchtest was sagen. Was ist...
Hau raus. Sieht man das? Was mir da noch gerade einfällt zum Thema, die Anlaufstellen, es gibt ganz viele verschiedene Anlaufstellen und man muss als Betroffene herausfinden, was ist für mich die richtige Anlaufstelle, weil jeder hat seinen Rahmen und manche Anlaufstellen sind eine gute Hilfe für den ersten Schritt.
Zum Beispiel, sag mal direkt für Leute,
sag mal
die hier
eine Adresse
zuhören.
Oder
dass wir direkt eine Hilfe anbieten können und Ideen mit auf den Weg.
Ja, da geht es schon los. Also das Ding ist, ich rede nie klar über Vereine oder über Organisationen oder Anlaufstellen, weil ich nicht dahinter gucken kann sozusagen. Also ich weiß nur meine persönliche Erfahrung und ich möchte einfach, wenn ich jetzt irgendwas Gutes erzähle, jemand anderes aber eine negative Erfahrung gemacht hat und das ziemlich wild war, da passe ich immer auf. Aber wenn ich mich zum Beispiel an eine Anlaufstelle wende, zum Beispiel von 15 bis 24 Jahren, die auch sexualisierte Gewalt, also das Thema haben, wenn ich mich da hinwende und sage, hier, ich wurde vergewaltigt, kannst du mir helfen, mir geht's nicht so gut oder so, die haben einen gewissen Rahmen, den sie dir anbieten können, wo sie dir helfen können und danach muss man gucken, okay, vielleicht eine Therapie zum Beispiel oder eine Klinik oder so und es gibt wirklich Anlaufstellen, die also spezialisiert sind auf sexualisierte Gewalt, wo man dann hingeht und wirklich Erwartungen hat, die aber auch groß angekündigt werden. Und dann stellt man fest, das war heiße Luft und das ist ärgerlich, gerade für Betroffene, weil man darf nie vergessen, wie schwierig das ist, darüber zu sprechen,
Diesen Schritt zu machen,
fremden Menschen gegenüber und auch zu sagen, ich, Jasmin, wurde vergewaltigt. Das ist ein Weg dahin und das ist nicht einfach. Und wenn dann sowas kommt, deswegen, also...
Aber der Deutsche Kinderverein e.V., ne?
Ja.
Da setzt du dich ja für ein und ne, da kann man dich ja auch drüber erreichen. Das ist doch schon mal so eine erste Anlaufstelle, wo man sagt, okay, da kann ich mich melden. Da sind Menschen, die mir erstmal zuhören und da erreicht man dich ja zum Beispiel auch. Ist das richtig?
Ja, und der Deutsche Kinderverein ist wir sind die Stimme der Kinder.
Richtig. Und deshalb, ich glaube, also vielleicht auch mal nach draußen, der Deutsche Kinderverein e.V., wo man eben Jasmin auch antreffen kann, erreichen kann, ist ja schon mal ein erster guter Schritt. Also vielleicht hört uns ja jemand zu, weiter, der sagt, ich brauche irgendwie so einen Fixpunkt schon mal, ne, wo ich in so eine Idee, wo ich ansetzen kann.
Was und man auch machen könnte, ich habe ja zum Beispiel Instagram, da mache ich ganz viel Aufklärungsarbeit über das Schweigen brechen und...
Sag doch mal deine Instagram-Seite gerade auch, dass man da... Es gibt ja, ich bin mir sicher, Jasmin, dass viele Menschen uns jetzt hier hören und sagen, Mensch, die ist toll und mit der, die kann mir vielleicht weiterhelfen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich betroffenes Kind oder Jugendliche bin, dass ich dann gerade mit dir sprechen wollen würde, weil du mich dann verstehen würdest sofort.
Mein Instagram-Account heißt das Schweigen brechen.
Ja, das ist aber toll, das Schweigen brechen.
Und also was ich machen kann, ist zu gucken, wo ungefähr, in welchem Umkreis wohnt die Person, weil vielleicht kenne ich da eine Anlaufstelle, wo ich wirklich weiß, zu 100%, die haben was die auf helfen. Dem Kasten und die verstehen einen ohne Worte, weil es ist auch Quatsch, finde ich, zu eine Anlaufstelle zu gehen, wo man weiß, die ist darauf spezialisiert. Man sitzt als Betroffene da, man hat keine Worte und gleichzeitig so viele. Und man muss wirklich erklären, weil der Gegenüber, die Beratungsstelle, kein Wort versteht. Man muss, und ich finde, es ist wichtig, dass man manche Dinge auch ohne Worte versteht, dass man vom Gefühl her weiß, oh, ihr geht's gerade nicht gut, auch wenn sie sagt, mir geht's gut, dass man die Person auch auffangen kann. Das ist super wichtig und nicht, dass die Betroffenen die Tür rausgehen.
Und 45 denken, hat jetzt Minuten. Auch nichts gebracht, ne?
Ja.
Und da bist du natürlich total, du hast natürlich da wahrscheinlich das beste Gespür für, ne? Besser als alle, die...
Ja, und ich glaube, man will ja auch nicht fünf Instanzen erzählen, was einem passiert ist. Also genau. Das ist ja ist auch jedes Mal dieses Trauma durchleben. Also dann gehst du zur ersten Beratungsstelle, die sagen, ja, danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Hier sind Sie aber falsch, gehen Sie mal dahin. Der Nächste sagt, ja, danke, ich würde Sie jetzt dahin verweisen. Also man muss einfach die Betroffenen schützen und ihnen wirklich den Rahmen geben, wo sie gut durchgeleitet werden, damit sie dieses Trauma nicht immer und immer wieder fremden Menschen erzählen.
Absolut. Also,
und dann vielleicht nach dem ersten Beratungsgespräch auch keinen Mut mehr haben. Jetzt muss ich das nochmal einer fremden Person erzählen. Also
vor allem an was erinnert das einen? An früher.
Ja.
Dieses Rumgeschubste, sage ich jetzt mal.
Man wird immer wieder so getriggert. Ne? Ja. Und das geht natürlich auch mit sehr heftigen körperlichen und seelischen Schmerzen wahrscheinlich einher.
Ja.
Jasmin, was mich ganz dolle interessiert, was sind deine Wünsche? Was wünschst du dir für dich, für deine Zukunft, für dein Leben?
Ich wünsche mir noch mehr Freiheit und noch mehr selbstbestimmt sein.
Da bist du auf dem besten Weg hin.
Absolut.
Dankeschön.
Ich finde, du bist, das sehe ich genau wie du, Nina. Ich finde, du wirkst so klar und so frei und so stark und so voller
Kraft.
Liebe und Kraft. Also mir ist selten so ein Mensch begegnet, wie du es bist. Und ich bin
so jung, ne?
So dankbar, Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, aber ich bin voller Bewunderung für dich, wirklich, und für deine Stärke. Und wir lassen uns oft von so Kleinigkeiten so den Boden unter den Füßen wegreißen, ne? Und was du erlebt hast und wie du aufgestanden bist, und sagst, so, jetzt ist Schluss und ich mache das und ich nehme mein Leben in die Hand und ich kümmere mich nicht nur um mich selber, was ein ganz wichtiger Punkt ist, sondern ich möchte das Schweigen brechen und anderen helfen. Das ist ganz besonders und auch ganz besonders wichtig für viele andere. Ich bin mir sicher, dass du alleine durch dieses Gespräch, durch diesen Podcast, durch das, was du hier gesagt hast, schon so vielen Leuten Mut gemacht hast. Und ich bin mir sicher, da gibt es einige, die jetzt sagen, ich stehe jetzt auf und ich wünsche mir auch, dass viele sagen und ich achte jetzt noch mehr auf meine Mitmenschen und auf die Kinder und Jugendlichen. Denn wir müssen aufeinander achten und wir müssen vor allem die Kinder und die Jugendlichen schützen. Das ist unsere Zukunft. Es gibt nichts Wichtigeres auf diesem Erdball als unsere Kinder.
Und darum von Herzen danke. Das ist ein absolutes Vorbild, Jasmin. Wirklich, danke schön für deinen Mut und für deine Arbeit. Ich finde das wirklich sehr, sehr bewundernswert. Und weißt du, ich finde, das sind diese schweren Themen, aber das ist die Welt, das ist unser Leben. Es gibt schwere Themen, aber wir müssen drüber sprechen. Und du bist eine Stimme. Und jeder kennt das von uns. Wir brauchen irgendwie ein Vorbild. Jemand, der Ähnliches, ob Gutes oder Schlechtes passiert ist, mit dem wir uns irgendwie identifizieren können, der uns vielleicht irgendeinen Weg zeigt. Und das finde ich wirklich, also weiter so.
Auch jemandem, zu dem man aufschaut, und das bist du. Ganz sicher sogar. Also danke. Von Herzen danke schön. Auch dir, Nina.
Ja.
Es tut so gut, mit so Menschen zu sprechen. Und das ist einer der Podcasts, wo ich echt nach Hause gehe und sehr berührt bin. Und mir noch viele, viele Gedanken machen werde. Es wird noch lange nachschwingen. Und hat mich auch, glaube ich, noch mal weitergebracht und sensibilisiert.
Ja, und wir tragen Verantwortung. Dinge. Wir alle tragen Verantwortung. Alle Mütter, alle Väter, alle, die auch keine Kinder haben. Absolut. Wir als Gesellschaft tragen Verantwortung. Und
absolut.
Im besten Fall schaffen wir es, Präventionsprogramme zu schaffen, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt. Da müssen wir hinkommen und daran müssen wir arbeiten, alle gemeinsam.
Ich danke euch beiden, dass ihr euch mit dem Thema konfrontiert und mit mir konfrontiert habt. Und es ist nicht selbstverständlich, weil ich weiß, für uns Betroffene, ich will das nicht kleinreden, aber wir haben wirklich viel gekämpft. Aber für Nicht-Betroffene ist es, glaube ich, manchmal noch schlimmer, dieses Gefühl. Deswegen danke, danke, danke.
Nein, wirklich, der Dank gilt dir.
Und danke, Janine, für diese Plattform auch, die du hier bietest, dass darüber gesprochen wird.
Ich kann das nur noch mal sagen. Das Sinnvollste für mich ist immer, wenn wir, genau wie für dich, Nina, wir kennen uns jetzt schon so lange, wenn man seine Stimme auch nutzen kann und wenn man Aufmerksamkeit schaffen kann und für genau solche Themen. Ne, das Leben ist nicht nur Zuckerwatte und genau hier, das sind die wichtigen Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist sinnig, was man tut. Und darum gilt mein Dank absolut euch beiden und besonders dir, Jasmin. Also ich könnte immer weiter Danke sagen und vielleicht jederzeit wieder, wenn du was auf dem Herzen hast oder wir etwas für dich tun können, Nina, ne, dann sind wir da.
Wir bleiben in Kontakt.
Sowas von und wir sitzen hier und an euch da draußen. Das war natürlich schwere Kost, aber ich fühle mich schon auch sehr beflügelt durch dieses Gespräch mit euch beiden, weil ich denke, und jetzt will ich noch lauter werden und mich noch mehr einsetzen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr Hilfe braucht, es gibt den Deutschen Kinderverein e.V., es gibt die Seite von Jasmin, Schweigen brechen, das wollen wir alle gemeinsam. Und es gibt eben auch Kunst des Kosmos oder den Bellcast oder die Nina Mogadam, die auch einen tollen Insta-Account hat. Ich glaube, ihr könnt uns auch alle drei erreichen und wir sind da und wir geben euch ein Ohr und hoffentlich eine laute Stimme. Ihr seid nicht alleine und kontaktiert uns bitte. Wir sind da. Kann man das so abschließend sagen, liebe Jasmin? Dir soll das letzte Wort bitte gelten.
Absolut.
Ja. Danke euch.
Danke ich euch allen und ich wünsche euch allen jetzt da draußen einen wundervollen Tag. Macht die Augen auf, guckt nach rechts und links und lasst uns wieder mehr an die Hand nehmen, in der Liebe bleiben und uns helfen, damit die Welt ein besserer Ort wird. Danke. I'm waiting.